zur Befriedung des Menschen und seiner Emotionen beitragen können. Jetzt haben wir irgendwie gerade jetzt die Sonne. Aber vielleicht kann man dieses Bild trotzdem erahnen. Das ist der Schrei. Und dieses Bild ist nicht umsonst so berühmt geworden, weil es ein wunderbares Bild ist, in dem wir ein Gefühl dafür bekommen, was Emotion ist. Ja? Da ist ja ein Mensch, jetzt erscheint es langsam, der schreit. Und das ganze Gesicht dieses Menschen ist ja sogar verformt in einer Art und Weise, wo wir spüren können, ja, da ist ein ganz tiefes Empfinden hinter diesem Schrei. Aber was mich so beeindruckt hat an diesem Bild ist, dass die gesamte Landschaft diesen Schrei widerspiegelt. Also eine Emotion, naja, wir leben ja, die Aufklärung war vor 200, 250 Jahren und man hat irgendwie die Ratio in den Mittelpunkt gestellt. Unser Leben wird immer mehr rational gesteuert. Man hat manchmal den Eindruck, unsere Kultur geht dahin, den Menschen in Maschinen verwandeln zu wollen. Ja, wir müssen im Alltag funktionieren und das Funktionieren im Alltag richtet sich nach den Kriterien der Effektivität. Aber der Mensch ist nicht ein Wesen, das sich immer nur nach der Effektivität richten möchte. Er fühlt auch etwas. Und dieses Fühlen ist eben nicht nur eine Wirklichkeit, die irgendwie da im Inneren ist und dann immer wieder unser klares Denken stört, sondern diese Realität des Fühlens ist etwas, was sich auch von einem Menschen ausbreitet, schwingungsmäßig. So wie der Maler das hier erfasst hat in diesem kaum sichtbaren Bild. Also müssen Sie das jetzt fühlen. Wie das ist, wenn eine sehr starke Emotion im Innern ist und wie diese sehr, sehr starke Emotion, stellen Sie sich eine positive Emotionen vor, eine ganz große Freude. Irgendwie sie erleben etwas, was sie noch nie in ihrem Leben erlebt haben, was wunderschön ist. Und dann strahlt das eigentlich in den ganzen Raum aus. Strahlt in die Natur aus. In der altindischen Mythologie wird das berichtet, als die Frau von Rama gestohlen wurde. Die wurde geraubt. Sita. Und Rama ging allein durch den Wald, wo er sie nicht mehr finden konnte, und die ganze Natur spiegelte ihm seine Trauer wider. Jedes Blättchen, jedes Ästchen, jede Bewegung eines Tieres, alles erinnerte ihn an Sita und an seine Trauer. Weil seine Trauer eben nicht nur in ihm war, sondern sie hatte sich ausgebreitet, sie war überall gegenwärtig. Was sind also Gefühle? Hören wir uns das mal wissenschaftlich an. Gefühle sind Reaktionsmuster auf positiv verstärkende oder aversive körperexterne oder interne Reize, die auf drei Reaktionsebenen ablaufen. Der motorischen, der physiologischen und der subjektiv-psychologischen Ebene. Das ist, auch wenn sich das alles sehr kompliziert anhört, das Wichtige für uns jetzt im Vortrag ist festzuhalten, dass wir eben Gefühle als eine Realität hier beschrieben sehen, die mehrdimensional ist. Ja? Ich habe eben ein Gefühl, nicht nur in der subjektiv-psychologischen Ebene, also dass ich das emotional spüre, dass ich bestimmte Gedanken habe, sondern es passiert auch etwas im Körper bei Gefühlen. Und es passiert auch unter Umständen etwas in meiner Motorik. In der Art und Weise, wie ich gehe, wie ich stehe, wie ich spreche. Alles das hat ja etwas dann mit den Gefühlen zu tun. Oder eine andere Art und Weise, das auszudrücken, 5 Aspekte von Emotionen. Hier wird jetzt der Begriff Gefühl als ein Teilaspekt des Oberbegriffs Emotion bezeichnet. Das ist manchmal so ein bisschen durcheinander in der Literatur. Also das eine, die Gefühle, das subjektive Erleben. Das zweite, die expressiven Reaktionen, also Mundwinkel nach unten, Mundwinkel nach oben oder was auch sonst alles geschehen mag. Dann die physiologischen Reaktionen. Ja, ich habe ein Gefühl, das in mir Spannung erzeugt, ja, dann beginnen Stresshormone zu wirken und alles Mögliche passiert da. Der Herzschlag erhöht sich, der Blutdruck verändert sich. Es sind also ganz, ganz viele Dinge, die unsichtbar körperlich passieren. Und dann kann es ja auch zu Handlungsimpulsen kommen. Das nennt man dann ja Affekt. Also sehr viele Gewalttaten werden ja nicht gezielt, geplant durchgeführt, sondern aus dem Affekt, aus dem spontanen Aufbrausen und intensiv sich verdichtenden Gefühl, sodass sämtliche Kontrollmechanismen verschwinden. Deswegen nimmt man ja auch, sieht man ja Gefühle auch irgendwie manchmal sehr kritisch. Vielleicht eine kurze Information, die so Amokläufer, jetzt war ja diese Woche wieder ein Fall, Finnland, die machen das in der Regel nicht aus dem Affekt. Man hat festgestellt, dass es sogar da eine Abtrennung gibt gerade zwischen dem Denken und dem Fühlen. Es gab natürlich vorher ein Fühlen. Und dieses Fühlen hat solche verqueren Formen angenommen, dass es sich, man könnte fast sagen, es ist zu heiß gelaufen und dann eiskalt geworden. Und indem es dann eiskalt geworden ist, hat es sich abgetrennt und wurde dann sozusagen verdichtet zu einem Plan, etwas zu tun. Etwas zu tun, was niemand vorher bisher getan hat. Wenn man, das kann ich jetzt nur ganz kurz erwähnen, wenn man sich verschiedene Studien und Untersuchungen anschaut, kommt man eigentlich schrittweise zu dem Ergebnis, ich habe das etwas vereinfacht jetzt formuliert, es gibt keine Emotionen ohne Kognitionen und es gibt keine Kognitionen ohne Emotionen. Das heißt also so, ich das eben bei dem Amokläufer angesprochen habe, wenn sich das abtrennt, dann stimmt irgendwas nicht. Also in der Regel, wenn wir etwas erkennen, löst es auch Gefühle in uns aus. Und wenn wir Gefühle haben, löst es auch Erkenntnisprozesse in uns aus. Vielleicht können wir sogar nur das erkennen, was wir fühlen. Könnte man ja mal so rum anschauen und betrachten. Also diesen alten Gegensatz, der früher auch in der Philosophie der Aufklärung gerade immer wieder formuliert worden ist, der Gegensatz zwischen Rationalität und Emotionalität, der kann in dieser Form nicht aufrechterhalten werden. Das geht in uns als Menschen immer Hand in Hand. Ja, und das passiert natürlich auf der Basis von Ereignissen. Ja, etwas geschieht und wir sind selbst in einer bestimmten Grundstimmung. Ja, das ist ja dann auch nochmal ein gefühlsmäßiger Aspekt, also gerade gut drauf oder ein bisschen depressive Zeit, spät im Herbst jetzt und so weiter oder irgendwas. Ja? Dann gibt es einen Kontext in der Situation und dann gibt es ein sogenanntes emotionales Schema. Weil wir, so wie wir Sprache erlernen, die Vokabeln, die einzelnen Worte, irgendwann haben wir das alles gelernt. Und so haben wir auch Gefühle gelernt. Es beginnt ja schon im Mutterleib, dass wir Gefühle lernen. Weil die Gefühle der Mutter sich ja direkt auch auf das Kind übertragen. Und so hat jeder Mensch auch so bestimmte Formen, da passiert das, da reagiere ich so. Der eine wird ganz aufgeregt, der andere ist ganz ruhig. Der eine, wenn er Stress hat, kriegt Appetit, der andere, dem ist die Kehle zugeschnürt, der kann dann nicht essen. So ist das ganz verschieden, wie also individuell Menschen reagieren können. Man kann dann die Gefühle oder Emotionen eben noch unterteilen. Die Grundrichtung, da sprechen wir gleich noch darüber, angenehme, unangenehme Gefühle, die Stärke, die Intensität. Da hilft es einem manchmal, wenn man selbst ein sehr gefühlsbetonter Mensch ist und die Gefühle einen auch so manchmal übermannen, ja, das so intensiv aufsteigt. Da hilft es einem manchmal, wirklich mehr im Vorfeld nachzufühlen, wie stark ist mein Gefühl jetzt. So wie die Psychologen das machen, Skala 0 bis 10. Wenn jemand zum Beispiel Pitta-Typ ist, also Feuertyp und cholerisch noch veranlagt, ja, dann ist es ganz wichtig, dass er nicht erst bei Stufe 8 anfängt nachzudenken. sondern gefühlsmäßig schon mal sagt, ich gucke doch mal bei Stufe 3 und 4, könnte ich das nicht noch steuern, was da abläuft? Weil wenn ich bei Stufe 8 und 9 bin, da fällt das Steuern dann sehr schwer. Deswegen gibt es ja auch alte indische Meister, die eben sagen, in solchen Situationen möge man den Raum verlassen und ein Glas kühles Wasser trinken. Aber auf Stufe 8 macht man das nicht mehr. Das ist das Problem. Und deswegen ist es wichtig, vorher also zu gucken, ne? Wie intensiv ist das eigentlich. Ne? Dann gibt es natürlich Erlebnisinhalte, also ganz unterschiedliche Gefühle, das schauen wir uns auch gleich noch an. Und dann ist natürlich die Frage, wie bewusst ist ein Gefühl? Wir haben auf diesem Kongress sehr viel gehört über Achtsamkeit. Und Yoga ist ja auch eine Praxis der Achtsamkeit. Und das kann uns eben in der Bewältigung unseres Gefühlslebens sehr helfen, wenn wir diese Achtsamkeit entwickeln. Ja, was mag dieser Mensch fühlen? Wir sehen sein Gesicht nicht. Wir wissen nicht, ob er lächelt. Aber irgendwie sieht er nicht so aus. Gefühle zeigen sich, drücken sich aus in Menschen. Und weil Gefühle eben diese Mehrdimensionalität haben, so wie es hier in diesem Zitat heißt, Kennzeichen emotionaler Zustände sind, dass es eine umfassende Synchronisation vieler Teilsysteme gibt. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen dieser Aspekt, warum Gefühle so stark sind. Weil wir als ganzer Mensch wirklich beteiligt sind, ja, sozusagen von der Fußspitze bis zum Kopf, unser Herz, die Empfindungen, die Gedanken, ja, alles ist beteiligt. Das ist ja manchmal so stark, dass eigentlich das fast einen absoluten Charakter hat. Stellen wir uns mal so einen religiösen Fanatiker vor. Der hat so intensive Gefühle gegen die Ungläubigen, gegen die Andersgläubigen oder gegen die Fremden, Fremdenhass. Ja. Intensive Gefühle. Und es erscheint den Menschen so, als wenn die ganze Welt so ist, wie sie das in diesem Gefühl gerade fühlen. Weil sie natürlich relativ wenig Buddha gelesen haben. Die Fanatiker lesen den nicht so gerne. Und er sagt, Gefühle sind etwas, was kommt und was geht. Es ist eine Welle, die kommt und es ist eine Welle, die wieder verschwindet. Und deswegen sollte man sie schon ernst nehmen, weil sie in dem Augenblick, wo sie als Welle den höchsten Punkt erreicht, schon intensiv ist. Aber wir können sie dann auch wieder gehen lassen. Nun, in der Spiritualität ist es ja so, dass wir höheren Zielen zustreben. Wir möchten die Erleuchtung, wir möchten ins Licht. Es gibt so viele Gebete für das Licht, das uns durchströmen möge. Und die Frage ist ja immer, wenn das Licht kommt, wie das Sonnenlicht vorhin hier in den Raum, wo bleibt dann der Schatten? Dann sagt man immer, der Schatten verschwindet dann einfach. Dann ist das emotional, das spirituelle Konzept ist sozusagen ganz einfach und ganz klar. Wir bringen überall Licht rein und dann verschwindet der Schatten. Psychologisch gesehen ist es eben doch ein bisschen komplizierter. Und ich habe sehr als Religionswissenschaftler und im Laufe meines Lebens sehr viel Kontakt zu verschiedensten spirituellen Richtungen, Gruppierungen und so weiter gehabt. Und es gibt ein Phänomen, das immer wieder auftaucht, dass diese Ideale, zum Licht zu streben, so stark werden, dass man das Dunkel gar nicht mehr angucken will. Weil das ja doch, das ist so niedrig und das ist die Welt und da, also damit will ich irgendwie, das ist Tamas, ja, damit will ich wirklich nichts zu tun haben. Und ich möchte einfach, das ist mir ein Anliegen, darauf hinweisen, dass diese Schattenarbeit, also so wie es auch in der Psychoanalyse beschrieben wird, also die verdrängten Inhalte, ruhig bei Freud mal ansetzen, ja, wo die spirituellen Leute sowieso erstmal, also ne, C.G. Jung, ja, aber der Freud immer mit seiner Sexualität, das ist ja sowieso das unterste Chakra und, ja, also bitte, der hat doch nicht den Durchblick gehabt. Ne? Aber was die Revolution der modernen Psychoanalyse gewesen ist, ist ja dem Menschen deutlich zu machen, dass er eben nach dieser Aufklärung dachte, wir kriegen alles in den Griff und haben Weltkriege produziert und Atombomben und alles Mögliche. Und dass dadurch deutlich geworden ist, es gibt diese dunkle Seite. Und die Seite wird umso dunkler, je mehr ich sie in den Schatten dränge. Und sie wird auch umso gefährlicher, je mehr ich sie in den Schatten dränge. Und deshalb ist also Schattenarbeit wichtig, weil wir sonst vielleicht sogar eine neurotisch geprägte Scheinwirklichkeit aufbauen. Und das kann bis auf die Guru-Ebene gehen. Ja? Nicht einfach nur immer denken, naja, jetzt ist man sozusagen die Vorbilder auf der weltlichen Ebene losgeworden, ja? Hat dann jetzt sozusagen ein spirituelles Vorbild. Ja? Auch ein Guru könnte eine Neurose haben. Ja, eine Möglichkeit, Gefühle einzuteilen und zu verstehen, ist eben erstmal eine Zweierstruktur aufzubauen. Das ist ganz interessant. Sigmund Freud hat das gemacht. Er hat das Lust- und Unlustprinzip als Grundmotor eigentlich psychischen Erlebens beschrieben. Dann Spannung und Lösung und Erregung und Beruhigung. Das waren Konzepte, die Wund zusammen mit Lust und Unlust dann als dreifache Zweierstruktur aufgebaut hat. Und wir kennen es auch in der Yoga-Philosophie, Raga und Dvesha, Yoga-Sutra 2.7-8. Raga, die leidenschaftliche Anziehung, ja? Ich möchte zu jemandem, zu etwas hin, und Dvesha, Dvish, Dvai, Zwei, der Hass, die Abstoßung, bloß nichts damit zu tun haben. Und es ist ja ein Bewertungsmuster, mit dem wir die Wirklichkeit eben erstmal ganz schnell und einfach einteilen können. Jemand hat etwas gekocht und es riecht angenehm, schön, ich gehe da mal hin, vielleicht kriege ich auch was ab. Raga. Das Essen ist angebrannt, kommt schon aus der Küche mir der Duft. Das Angebrannte ist auch nicht so gesund, weiß man inzwischen, wie heißen diese Stoffe noch, die da drin sind, und Abstoßung. Auch das ein Maler, der intensive Gefühle erlebt hat. Und auch hier fällt mir wieder auf, diese Umwelt dieses Malers. Ja? Man könnte fast sagen, diese Aura, die sich fast kreisförmig so um diesen Kopf herum schließt. Man hat fast das Gefühl, ja, da ist nicht nur ein Mensch, der jetzt, wo wir nicht genau wissen, was fühlt er? Er hat ja was sehr Ernstes. Aber irgendwie hat man das Gefühl, da lodert auch ein Feuer in diesem Menschen. Ja? Und draußen hat man fast das Gefühl, die Funken sprühen. Heraus aus diesem inneren Feuer. Ja, nun gucken wir uns mal ein paar Gefühle an. Da die Emotionspsychologie, das wurde auch in mehreren Vorträgen in diesem Kongress gesagt, ist eigentlich ein vernachlässigtes Gebiet. Es kommt eigentlich schrittweise jetzt mehr in den Blickpunkt. Und da gibt es eben unterschiedliche Konzepte, wie man überhaupt Basis-Emotionen definiert. Da streiten sich die Forscher, da gibt es auch kein einheitliches Konzept. Ich stelle jetzt mal zwei kurz vor, hier von Plutschik, der eben 8 Grundgefühle, die aber jeweils doppelt benannt werden, konstatiert. Furcht, Zorn, Freude, Traurigkeit, Akzeptanz, Ekel, Überraschung und Neugier. Ein anderes Modell, hier mal in einer, habe ich so beim Googlen gefunden, sehr schön mal 8 Grundgefühle, etwas anders, auch polar und sehr schön der Friede in der Mitte. Ja, finde ich auch ganz interessant, so eine Anordnung. Wir sprechen gleich noch darüber, ob der Friede denn ein Gefühl ist oder nicht. Von Izard werden 10 unterschiedliche Gefühle definiert. Er hat also kulturvergleichende Studien gemacht. Da benutzt man zum Beispiel so einfache Zeichnungen von Gesichtern, ja, so wie die Smileys im Prinzip, nur ein bisschen komplexer, und geht eben nach China und nach Indien und nach Europa und nach Amerika und fragt die Menschen, was für ein Gefühl ist das? Und dann guckt man eben, ob die Menschen unabhängig voneinander von der Kultur eben diese Gefühle auch zuordnen können und erkennen können. Und dadurch hat man versucht, so experimentell darauf zu kommen, was sind denn eigentlich grundlegende Gefühle? Das andere ist ja auch ganz interessant, dass die Mimik, also man kann das ja auch physiologisch untersuchen, was passiert eigentlich mit diesen ganzen Gesichtsmuskeln? Ja, auch Tiere können ja ihre Mimik in einem gewissen Grade verändern. Ja, also da sind ja auch, Tiere haben ja auch Gefühle. Und da kann man natürlich forschen. Sicher ist es so, dass diese Grundstruktur zum Beispiel von Freude oder Traurigkeit, so wie es eben der Smiley uns signalisiert, Mundwinkel hoch, Mundwinkel runter, dass das was sehr Universales ist. Wenn man das noch etwas klarer differenzieren will, dann sieht man, es gibt höchstwahrscheinlich angeborene Schemata, also bestimmte Gefühlsmöglichkeiten, die jeder Mensch eigentlich so mitbekommt, die auch gewisse physiologische Verankerungen höchstwahrscheinlich haben. Also wenn jeder, der Kinder großgezogen hat, weiß es, so ein Baby hat ja diese Mimik noch sehr, ja, die fließt so irgendwie hin und her. Und je mehr dann die Eltern da über der Wiege sitzen, ne, desto mehr lernt das Baby dann, ah ja, das hört sich gut an und dann gehen die Mundwinkel hoch. Ja, und nach ein paar Monaten kann das Baby das. Also es ist irgendwie so eine Kombination. Ja? Also am Anfang merkt man, das Baby macht das so unwillkürlich auch, so dieses Lächeln. Ja? Und das wird dann aber verstärkt von der Umwelt. Und dann kommt das immer stärker zum Vorschein. Die zweite Dimension, das sind kulturspezifische Schemata. Also ja, je nachdem, wie die Eltern eben mit dem Kind umgehen, wie die andere Umwelt mit dem Kind umgeht, entwickeln sich eben auch Muster in bestimmten Kulturen. Das schafft ja immer interessante Begegnungen, ja, wenn man in eine ganz andere Kultur mal kommt und sich dann wundert. Ja, wenn man so mehr nach Süden kommt, wo die Leute temperamentvoller sind, ja, Griechenland oder Italien oder so, ja, dann unterhalten sich das, also denkt man, meine Güte, prügeln die sich jetzt gleich. Ja? Und dann plötzlich schütteln sich die Hände und umarmen sich und lächeln, ja. Weil einfach dieser expressive Ausdruck eben viel intensiver ist, nicht? Als wir das so gewöhnt sind. Das sind so kulturspezifische Schemata, wo man sieht, also der Gefühlsausdruck kann sehr unterschiedlich sein. Und dann gibt es eben diese individuell ausgeprägten Schemata, die eben ein Teil unserer Biografie sind. Und in der körperorientierten Therapie weiß man ja inzwischen sehr klar, unsere Muskeln speichern Gefühle. Und so wie unser Muskeltonus ist, so wie viele Dinge eben in unserem Bewegungsapparat sind, hat das mit unserer Geschichte und mit unserer Biografie zu tun. Nun ist ganz interessant, dass auch in Indien es eine alte klassische Lehre von den Gefühlen gibt. Diese klassische Lehre von den Gefühlen ist im Rahmen der Ästhetik entwickelt worden. Also es geht um künstlerischen Ausdruck, es geht um Theaterstücke, ja, es gibt im Sanskrit auch Theaterstücke, die geschrieben worden sind, da tauchen also dann die Gelehrten auf, die sprechen nur Sanskrit und dann tauchen die einfachen Leute aus dem Volk auf, die sprechen dann die Volkssprache, also es gibt auch bilinguale Theaterstücke. Es gab sogar im Mittelalter einen Roman oder mehrere Romane, die geschrieben wurden in Prosa. Ein sehr berühmter Roman ist die Geschichte der 10 Prinzen, sehr interessant. 10 junge Leute, ja, wollen einen drauf machen und das Ganze spielt also eigentlich hauptsächlich in Spielhöllen und im Rotlichtmilieu und so weiter. Die Zuhälter sind immer die Mönche. Ja. Also sehr interessante Geschichte, was es da im Sanskrit alles gibt. Ja, der künstlerische Ausdruck. Ja, wir sehen hier also auch 9 Grundgefühle, die aufgezählt worden sind. Und interessanterweise ist der Hass nicht dabei. Also das damalige Kunstverständnis ging offensichtlich davon aus, dass dieser Hass etwas ist, was man eigentlich nicht auf der Bühne darstellen möchte. Ja? Schon intensive Gefühle, also diese Negativität oder Aggressivität ist ja eigentlich hier in diesem Aspekt der Wildheit mit drin, ne? Raudra. Ne? Es wäre so, wenn man Singhasana macht, ja? Den Löwen. Ne? Das wäre so dieses Raudra, diese Wildheit. Ja? Und wenn man dann so ein Gegenüber noch hat, ja, und sagt so, jetzt knurre ich den mal an, ja, dieser Löwenstellung, und ich brülle ihn an, ja, könnte man ja so ein richtig, mal eine emotionale Stunde draus machen. Ne? Halbe Stunde Singhasana. Immer mit einem neuen Partner. Ja? Muss man vielleicht vorher die Nachbarn warnen. Ja? So, also das sind diese Grundgefühle, und es gibt dann nun in der altindischen Ästhetik eine Diskussion, die sich über viele verschiedene Texte hin erstreckt, auch über diese Frage, ist denn der Frieden eigentlich ein Gefühl? Weil der Frieden nämlich eigentlich das Aufhören dieser Aufwallungen, dieser intensiven Emotionen ja beinhaltet. Und kann man denn den Frieden auf einer Bühne überhaupt darstellen? Nun ist es so, dass viele Theaterstücke, die in Indien dann geschrieben worden sind, doch auch spirituelle Inhalte haben, wo es darum geht, dass Menschen zu einer höheren Selbsterkenntnis kommen. Und da taucht automatisch dann auch schon diese Situation auf, dass ein Mensch durch Aufs und Abs, ja, denken wir an Rama und Sita noch, ja, irgendwann hat er die Sita zurück und sie kommt wieder auf seinen Thron und alles ist gut. Und dann kommt Shanta, dann kommt dieser Frieden. Und weil das so wichtig ist in diesen Geschichten, deswegen hat man dann schrittweise sich entschlossen zu sagen, der Frieden ist auch ein Gefühl. Obwohl so man eigentlich immer sagen muss, es ist eigentlich 8 plus 1. Weil im Shanti, im inneren Frieden, da kommt eben alles zur Ruhe. Da kommen wir in eine Gelassenheit hinein, in der wir, das wurde ja in den Forschungen deutlich gezeigt, ein Mensch, der lange Meditationspraxis hat, da geht die Veränderung bis in die Reflexe hinein, bis in diesen Schreckreflex, der bleibt einfach ruhiger und da verändert sich etwas. Das ist die Kraft von Shanti, die alle anderen Gefühle beeinflussen kann. Eine weitere Möglichkeit, Gefühle anzuschauen, ist dann in der Tradition des Bhakti-Yoga, der Tradition der liebevollen Hingabe. Dort wird ja die Liebe, die als Rasa auch bezeichnet wird, also der gleiche Begriff, der in der Ästhetik für Emotionen benutzt wird, wird hier dann in der Bhakti-Tradition für die Liebe benutzt. Und die in gewissem Sinne unterste Ebene der Liebe wird hier als Liebesbegehren bezeichnet. Das ist die sinnliche Liebe, die körperliche Liebe, die noch nicht mit dem Herz verbunden ist. Es geht nicht darum, die körperliche Liebe negativ darzustellen, sondern es geht darum, dass sie nicht mit dem Herz verbunden ist, nicht mit Verantwortlichkeit, mit Feinfühligkeit verbunden ist. Und das schafft Bindung und es schafft auch Leiden. Ne? Und so sehen wir dann auf der weltlichen Ebene unterschiedliche Grade der Liebe, die Elternliebe, die ja was sehr Unumschränktes hat, die sehr viel mit Verantwortlichkeit zu tun hat, aber auch sehr viel mit Pflicht. Und deswegen nimmt man auf der weltlichen Ebene nochmal eine Stufe höher an, die Freundschaft. Weil die Freundschaft eine Verbindung ist, die auf Freiwilligkeit beruht und gleichzeitiger Liebe und Zuwendung. Das heißt also, und auch Freundschaft beinhaltet Verbindlichkeit und Verantwortlichkeit, aber es ist dieser freiwillige Entschluss. Die höchste Stufe auf der weltlichen Ebene ist dann das Dienersein. In Bezug auf Gott vielleicht, aber auch in Bezug auf alle Mitgeschöpfe, die uns begegnen. Wir haben heute früh in dem Vortrag von Herrn Drewermann sehr tiefgehende Impulse bekommen, auch über das Verhältnis zwischen Religion und Macht. Und diese Sichtweise der Bhakti-Tradition, dass die höchste Stufe, die der Mensch auf der irdischen Ebene erreichen kann, das Dienersein ist, behütet die Religion davor, sich mit der Macht zu verbinden. In dem Augenblick, wo sie sich mit der Macht verbindet, oder umgekehrt, die Macht sich mit der Religion verbindet und sie sich zunutze macht, wie es im Fanatismus der Fall war, wie es im Nationalsozialismus der Fall war, und so weiter und so weiter, da wird es immer gefährlich. Deswegen ist das in Indien für mich immer ganz entspannend zu sehen, da ist Religion Privatsache. Ja? Ein Grundbegriff für Religion in Indien heißt Marga, der Weg. Ja? Du gehst deinen Weg, ich gehe meinen Weg, vielleicht gehen wir auch mal zusammen, aber es ist der Weg. Das ist also die höchste Stufe. Und dann kommt die friedvolle Neutralität. Das ist der Übergang, wo wir uns aus der weltlichen Ebene in die spirituelle Ebene hineinbewegen. Und dann spiegelt sich das Ganze, bis wir zu der höchsten Form der Liebe kommen, zur reinen Liebe zu Gott. Das heißt, aus Sicht dieser Bhakti-Tradition, das ist ein sehr interessantes Konzept, was ich eben jetzt nur ganz kurz anreißen kann, gibt es weltliche Gefühle und transzendente Gefühle. Derjenige, der aber meint, er wäre spirituell schon so weit fortgeschritten, dass er zu diesen spirituellen Gefühlen kommt, bevor er Shanti hat, der erliegt einer Illusion. Wenn ich einen kleinen Teich aufwühle, dann kommt nur Schlamm und Dreck und Müll hervor. Wenn ich mein Herz aber groß geworden ist, weil wenn ich Shanti habe, wenn ich in Frieden komme, dann wird mein Herz groß. Dann habe ich keine Angst mehr. Dann habe ich keine Sorgen mehr. Und wenn ich in diesem großen Herzen dann Gefühle entwickle, dann wird es schön. Deshalb ist diese Stufe von Shanti auf dem spirituellen Weg unumgänglich. Da gibt es ja dann die Diskussion, ne, zwischen den Advaitins, den Anhängern, die das Brahman verehren, also den unpersönlichen Aspekt, und dann den Bhaktas, die Shiva oder Krishna verehren. Ja? Und dann sagen die Advaitins immer, ihr seid nur immer in euren Emotionen. Ja? Und die Bhaktas sagen immer, Shanti ist die niedrigste Stufe der Spiritualität. Ja? So diskutiert man dann miteinander. Ne? Aber eigentlich haben beide recht, denn es sind Stufen auf einem Weg und eine Liebe zu Gott, die intensiv sein kann. Sind beschrieben von den Bhaktas. Sie hören den Namen von Rama. Und nur, dass sie den Namen hören, treibt ihnen die Tränen hervor. So sind sie, so fein, nur diesen Namen hören. Die Gopis hören die Flöte von Krishna. Und sie vergessen alles andere und haben intensivste Gefühle. Also Spiritualität heißt nicht, dass unsere Gefühle verschwinden und alles nur Shanti, Shanti, Shanti. Und dann Shavasana, ne? Wie ein Leichnam darlegen. Ne? Also, wir dürfen unsere Gefühle leben. Aber es ist ganz wichtig, und das wollen wir uns jetzt nochmal anschauen, weil ich das für ein ganz interessantes Konzept halte. Die Lehre von Tamas, Rajas und Sattva kennen alle, denke ich, oder viele, die hier auf diesem Kongress sind. Hier wird ja eine Einteilungsschema gegeben, in dem wir beliebige Dinge in der Welt klassifizieren können. Nahrungsmittel, Gebäude, Pflanzen, alles Mögliche können wir klassifizieren. Es ist ein Einteilungsschema. Und natürlich könnte man es sich einfach machen und einfach sagen, naja, es gibt Tamas-Gefühle, ja, ist mehr so Depressionen und so etwas. Es gibt Sattva-Gefühle, das ist dann mehr so diese ausgeglichene Freude und so weiter. Aber ich glaube, dieses Konzept ist anders gemeint. Es geht darum zu gucken, wie jedes einzelne Gefühl gelebt wird. Also Tamas-Qualität beinhaltet, das Subjekt bleibt in sich selbst gefangen. Rajas-Qualität beinhaltet, das Subjekt kämpft mit seiner Umgebung. Und Sattva-Qualität bedeutet, das Subjekt ist offen für die Vielfalt des emotionalen Ausdrucks. Das heißt auch der, ich nenne es jetzt mal, der Erleuchtete, ja, der kann auch traurig sein. Aber er ist nicht so traurig, dass er in sich selbst gefangen bleibt und sich völlig verlassen und allein fühlt. Und er kann auch Ärger empfinden, aber er ist nicht so ärgerlich, dass er meint, er müsste mit seiner Umgebung kämpfen. Aber die Gefühle, die können alle da sein. Und sie sind sogar intensiver da. Weil wer ein kleines Herz hat oder ein enges Herz hat, der kann kleine Wellen erzeugen. Und wer ein großes Herz hat, kann große Wellen erzeugen. Und so zum Beispiel in der buddhistischen Tradition gibt es eben dieses Ideal des Bodhisattvas. Und was ist ein Bodhisattva? Bodhisattva ist ein Wesen, das sich zur innerlichen Aufgabe gemacht hat, den anderen zu helfen. Der hat also riesige Gefühle. Ja? Nicht nur auf diese Erde bezogen, sondern auf die ganze Universum bezogen und auf die Paralleluniversen bezogen. Die Gefühle werden immer größer, je weiter die Entwicklung voranschreitet. Ja, das kann man dann natürlich zum Beispiel auf das Thema religiöse Toleranz anwenden. Das muss ich ein bisschen mal beschleunigen. Unkenntnis und Desinteresse anderen Überzeugungen gegenüber wäre also die Dumpfheit. Bewusstsein der Gegensätzlichkeit und Konkurrenz wäre also die leidenschaftliche Einstellung anderen Richtungen, anderen Religionen, anderen Ländern, Nationalitäten gegenüber und so weiter. Und die Ausgewogenheit ist eben die Anerkennung der Vielheit. Und dass man erkennt, dass auch in der Vielheit eine positive Kraft steckt. Das ist die Sattva-Qualität. So kann man also dieses Konzept wunderbar übertragen auf verschiedene Lebensaspekte. Das ist das Schöne, nicht? Bilder lösen Emotionen aus. Das habe ich auch beim Googlen gefunden. Ich weiß nicht mehr wo, aber es ist von der Schweizer Milchindustrie. Ja, 5 Minuten kriege ich noch. Gut. Definition des Yoga. Yoga ist die Beruhigung der Aktivitäten innerhalb des Bewusstseinsfeldes. Wir haben, glaube ich, jetzt begriffen, dass diese Aktivitäten nicht nur unsere Gedanken sind, sondern unsere Gefühle. Und wir kriegen den Motor der Gedanken nur dann zur Ruhe, wenn unsere Gefühle friedvoll sind. Gegen die Gedanken anzukämpfen, wenn ein intensives Gefühl da ist, bedeutet, da kommt ein Lastwagen mit 500 PS auf mich zu und ich versuche, an dem Rad anzufassen, damit er stehen bleibt. Es funktioniert nicht. Die Yoga-Philosophie kennt dann auch, man könnte fast sagen, eine Methode oder ein Ansatz, dass wir auch mit unseren Gefühlen arbeiten. Yoga kann ich also auf körperlicher Ebene, auf geistiger Ebene, auf der Atemebene und ich kann ihn auch auf der Gefühlsebene praktizieren. Und das könnt ihr nachlesen und es ist sehr tiefgehend, diese Zuordnung dieser Gefühle, Freundlichkeit, wenn andere im Glück sind, Mitgefühl, wenn andere im Unglück sind, Freude, wenn andere richtig handeln und Duldsamkeit, wenn andere falsch handeln. Gerade diese letzte Qualität ist sehr, sehr essentiell. Ja? Freundlichkeit, wenn andere im Glück sind, ist manchmal auch nicht einfach. Ne? Der Neid ist eine Qualität, die sehr intensiv sich hineinfressen kann in die Seele. Aber diese Duldsamkeit, wenn andere falsch handeln, das ist, glaube ich, ein sehr weites Übungsfeld, in dem wir Arbeit haben. Und diese Visualisierung, die da stattfindet, die wird wörtlich übersetzt Pratipakshabhavana, die Sichtweise der anderen Seite zu entwickeln. Das wird empfohlen. Also eine Visualisierungsübung, wobei Visualisierung klingt schon wieder nach dem Kopf. Es geht darum, auf der Gefühlsebene ein Gefühl zu entwickeln, wie empfindet es der andere. Wenn wir einen Streit mit einem anderen Menschen haben, dann kann der sich ja auch schnell emotional aufbauen. Aber wenn ich beginnen kann, mich hineinzufühlen in den anderen und zu sagen, wie empfindet der das denn jetzt? Dann baue ich damit die erste Brücke. Bhavana, die aktive Imagination, auch auf der Gefühlsebene. Eine Methode, die im Yoga-Sutra gelehrt wird. Und Pratipaksha heißt wörtlich der andere Flügel. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild. Ja? Ein Vogel kann ja nur fliegen oder ein Flugzeug mit 2 Flügeln. Das heißt also, wenn wir in die Balance kommen wollen, in unseren Gefühlen, dann ist es wichtig, dass wir unser Gefühl, unser eigenes Gefühl achten und respektieren und das Gefühl des anderen. Ne? Und dann können wir abheben. Die Praxis nun dieser Gefühlsqualitäten, so beschreibt es ein Kommentar von Shankara zu den Yoga-Sutras, die Praxis dieser Gefühlsqualitäten, also Freundlichkeit, wenn andere im Glück sind und so weiter, entwickelt eine reine Lebenseinstellung, die nicht mehr zur Verletzung anderer Lebewesen führt. Diese Einstellung klärt den Geist. Und ein klarer Geist erlangt Festigkeit in der zentrierten Ausrichtung, was in die Selbsterfahrung mündet. Ich glaube, klarer kann man in wenigen Sätzen nicht beschreiben, wie auch die Gefühle die Basis sind für Yoga, für das Erfahren des Selbst und für das Erfahren der Einheit. Ja, ganz kurz noch zur Perspektiven der menschlichen Spiritualität. Noch nie waren wir so gut versichert. Noch nie waren so viele Menschen im Wohlstand. Ist etwas einfach formuliert alles. Noch nie gab es so viele Menschen mit seelischen Problemen. Noch nie waren so viele Menschen auf der Suche. Was sind unsere Aufgaben? Emotionen nicht zu unterdrücken, sondern zu kultivieren und zu transformieren. Spiritualität von dogmatischen Fixierungen zu befreien und zu einem integrierten Teil des Lebens werden zu lassen, interkulturell verankerte Konzepte für Persönlichkeitsentwicklung zu etablieren. Wo ist die Bildung der Emotionen in unserem Bildungssystem? Und PISA hat gerade das Gegenteil bewirkt, es wird immer schlimmer. Selbsterfahrung in den Alltag integrieren. Ich glaube, Spiritualität und Psychologie, so wie auch auf dieser Konferenz die beiden sich begegnet sind, können sehr viel miteinander tun. Spiritualität tut der Psychologie gut, wenn sie zu mehr Achtsamkeit, Offenheit, Einfühlungsvermögen auf der Therapeutenseite sowie zu mehr aktiver, eigenverantwortlicher Mitarbeit, weil man dem Patienten etwas, ein Instrument an die Hand gibt, mit dem er praktizieren kann, führt. Psychologie tut der Spiritualität gut, wenn sie hilft, Projektionen zu entschleiern. Das ist der vollkommene Guru, ich folge ihm jetzt nach. Gruppendynamik zu verstehen, denn in jeder spirituellen Gruppe finden die gleichen soziologischen Prozesse statt, wie in jeder anderen Gruppe auch. Und es ist sehr wichtig, das Down-to-Earth sich anzugucken und zu verstehen, was abläuft. Und da kann uns gerade die Sozialpsychologie sehr helfen und eben letzten Endes die Schattenarbeit zu leisten. Selbsterkenntnis heißt es in einer Arbeit im Rahmen der Emotionspsychologie, das erklärte Ziel der Psychoanalyse ist untrennbar mit emotional gesteuertem, tugendhaftem Handeln verbunden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.